ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Er war Kapitän, Kolumnist und als Kommentator des politischen Geschehens in Deutschland ein ständiger und unverdrossener Mahner gegen Hass, Rechtsextremismus und Ausgrenzung. Kapitän Jürgen Schwandt. Am vergangenen Montag ist er im Alter von 88 Jahren in Rellingen gestorben. Wir erinnern heute an diesen außergewöhnlichen Mann. Im Hörbuch Sturmwarnung hat er vor ein paar Jahren mit dem Ankerherz Verlag über sein aufregendes Leben gesprochen. Wir wiederholen das Hafenkonzert von damals. Es wird in den kommenden 2 Stunden um Höllenritte durch den Nordatlantik gehen, um zweifelhafte Mittel gegen Seekrankheit, Aberglauben auf See und natürlich um Kapitän Jürgen Schwandts unbeirrten Kampf gegen Ausgrenzung und Rassismus. Willkommen zu unserer 3644. Ausgabe. Ich bin Jan Wulff. Moin Hamburg.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg. Hamburg.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier. Heute in unserer Reihe Kapitäne erzählen mit Erinnerungen des Kapitän Jürgen Schwandt. Geschichten, die der Journalist und Hörbuchproduzent Thomas Böhm für das Hörbuch Sturmwarnung eingefangen hat, das im Ankerherz Verlag erschienen ist. Jürgen Schwandt wird am 6. Juli 1936 hier bei uns in Hamburg geboren und wächst die ersten Jahre in St. Georg auf. Seine Kindheit ist geprägt vom Krieg. Als er 1942 zur Schule kommt, beginnen die schweren Bombardements auf Hamburg. Nicht selten muss die Familie 3 bis 4 Mal nachts im Luftschutzbunker Schutz suchen. 1943 wird die Familie evakuiert. Es geht zunächst in den Wiener Wald, dann nach Bernburg an der Saale, wo Jürgen Schwandt 1945 auch die Kapitulation erlebt. Als Sachsen-Anhalt schließlich vom russischen Militär besetzt wird, flüchtet die Familie wieder zurück nach Hamburg. Weil die eigene Wohnung zerbombt ist, findet man Unterschlupf in der kleinen Wohnung der Großmutter. Der Vater, einst ein ranghoher Soldat, befindet sich derweil in Kriegsgefangenschaft. So muss auch der damals 11-jährige Jürgen Schwandt mithelfen, die Familie über Wasser zu halten. Er verkauft geklaute Kohle und sucht in Mülltonnen nach Lebensmitteln, die noch essbar sind. Das unbeschwerte Leben eines Heranwachsenden sieht anders aus.
Ja, meine Jugend. Natürlich, der Schulbesuch war sehr unregelmäßig. 45 fiel die Schule ganz aus. 46 ging es wieder los. Dann habe ich Aufnahmeprüfung zur Mittelschule, hieß das damals, heute Realschule, bestanden. Bin dann auf die Mittelschule gegangen, auch wieder am Hansaplatz. Borgesch 5 war die Schule. So hieß die kleine Nebenstraße, die vom Hansaplatz abging. Erst Schwarzmarkt, dann Rotlichtviertel. Da lernte man also gleich alles, was man so zum Leben braucht. Schule war nur eine unwillkommene Unterbrechung des Überlebenskampfs. Ich bin sehr ungern zur Schule gegangen. Meine Leistungen waren dementsprechend und mein Abschlusszeugnis halte ich sorgfältig unter Verschluss.
Immer mehr fragt sich der damals 16-jährige Jürgen Schwandt, was er mit seinem weiteren Leben anfangen soll. Er ist unzufrieden, fühlt sich eingeengt. Als dann noch sein Vater aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrt, eskaliert die Situation.
Das hat ja zu erbitterten Auseinandersetzungen geführt. Als ich alt genug war, um zu begreifen, was die Nazis angerichtet haben mit dem Holocaust, mit dem Elend, das sie über die Welt gebracht haben, nicht nur über Europa, dann war ich damit absolut nicht einverstanden. Und mein Vater war ein ewig Gestriger, der einfach nicht einsehen wollte, dass er für die verkehrte Sache gekämpft hat. Er hat es dann mal eingesehen später, aber das ist lange, lange hat das gedauert und ja. Das war auch der Grund, warum ich da raus wollte, aus dieser Familie, aus diesem Elend sowieso in den Nachkriegsjahren. die gezeichnet waren von Kälte, von Hunger, vom Überlebenskampf ganz allgemein.
Für Jürgen Schwandt gibt es nur einen Ausweg aus dieser Misere.
Bloß raus und weg und zur See fahren, die Welt sehen.
Und wie es das erste Mal auf Fahrt ging, das hören Sie gleich. NDR 90,3 ist hier mit dem Hamburger Hafenkonzert und Erinnerungen des Hamburger Kapitäns Jürgen Schwandt. Endlich weg von zu Hause, heißt es für ihn im Sommer 1952. Und so heuert er als Moses auf dem Besan-Segler Argonaut an. Das Leben dort an Bord für den ohnehin ausgehungerten Jungen kein Zuckerschlecken.
Jede Woche Sonnabend war Proviantausgabe. Da stand der Alte da und teilte uns den Proviant für eine Woche zu. Ein halbes von Käse, ein halbes von Wurst, ein halbes von Margarine oder Butter, ich habe nie Butter gesehen, und ein halbes von Marmelade. Damit mussten wir die ganze Woche als Kaltverpflegung auskommen. Es wurde gekocht mittags, aber das war auch danach. Kartoffelsuppe, Linsensuppe, Erbsensuppe, Graupensuppe, frische Suppe, saure Suppe und von vorne. Wir sagten immer, das Essen war warm und reichlich, die Heizer tranken es gerne. Von dem bisschen Geld, ich bekam damals 40 D-Mark Monatsheuer plus 15 D-Mark Überstundenpauschale. Diese 15 D-Mark waren für Überstunden für den ganzen Monat. Wir gingen 6 um 6 Stunden Wache, das waren schon mal 12 Stunden Regelarbeitszeit. Plus Segelmanöver waren immer Alemannmanöver, da kamen sicherlich auch noch mal 2 Stunden am Tag hinzu. Also 14 Stunden Arbeitszeit am Tag und das bei der Verpflegung und dem Gehalt. Das bisschen Geld haben wir benutzt, um uns noch Proviant in den Häfen hinzuzukaufen. Im Winter wurde es richtig haarig. Die Luken waren abgedeckt mit Holzdeckeln. Darauf kamen 3 Lagen Baumwollpersenning, die imprägniert waren. Die mussten wir im Sommer imprägnieren. Das geschah, indem man eine Mischung aus Pferdeteich und Holzteer halb und halb erwärmte. Und dann langten wir da mit den blanken Händen hinein, mit dem Putzlappen, mit einem Twist und massierten das in die Persenning ein. 6 Wochen später, ja, hatte ich immer noch Teer in den Hautfalten. Im Winter wurden 3 Lagen dieser Persennige über die Ladeluke gelegt. Jetzt, das war ein kleines Schiff, Spritzwasser kam dauernd rüber und auch der blanke Hans guckte mal an Deck. Alles war gefroren, wir mussten teilweise raus, das Eis mit Picken und Schaufeln und Äxten von den Wanden und Stagen hauen und aus dem Bord schaufeln, damit das Schiff nicht topplastig wurde. Wenn zu viel Gewicht nach oben kommt, wird das Schiff instabil und kann kentern. Wenn wir in den Hafen einliefen, waren ja diese Persennige bretthart gefroren, mit einer Eisschicht bedeckt. Darauf streuten wir mit bloßen Händen Viehsalz, dieses rote, grobe Viehsalz, ließen das etwas antauen und dann konnten wir die Persennige zusammenklappen und abnehmen und die Ladeluke öffnen. Wie meine Hände zu der Zeit aussahen, kann man sich vorstellen. Gerissen, keine Fingernägel mehr. Vor Kälte kriegte ich die Hände gar nicht mehr gerade, die wurden krumm. Ja, da musste ich mich richtig durchbeißen.
2 Segelschiffe sind es, auf denen Jürgen Schwandt in seinen Anfangsjahren auf Nord- und Ostsee zur See fährt. Auf der erwähnten Argonaut, einem gaffelgetakelten Schoner, und der Fischland, einem Dreimastlogger. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. 2 Jahre lang fährt Jürgen Schwandt als Jungspund auf alten Segelschiffen zur See. Dann geht es an Bord des Motorschiffes Amicia, kreuz und quer durch die ganze Welt. 14 Monate ohne die Heimat zu sehen.
Und nach den 14 Monaten bin ich ohne einen Cent mit einem Seesack voll schmutziger Wäsche wieder an Land gegangen. Alles versoffen, alles mit dem Mädchen durchgebracht. Hat mir aber auch nicht leid getan. War eine tolle Zeit.
Doch Jürgen Schwandt will höher hinaus und an der Seefahrtsschule sein Patent machen. Dafür braucht er Geld. Um das zu verdienen, heuert er, inzwischen als 19-jähriger Vollmatrose, bei der Hamburg-Chicago-Linie an. Gut ein Jahr geht es auf große Fahrt mit der Franziska Sartori. Dort an Bord erlebt er am Abend des 9. Dezember 1955 die wohl größte Prüfung seines Lebens.
Wir waren einiges gewohnt. Ich hatte mir Seebeine wachsen lassen und so schnell haute mich nichts von den Füßen. Aber dann erlebten wir einen Orkan, den ich nicht nochmal erleben möchte.
In Montreal nimmt die Franziska Sartori neue Fracht an Bord. Munition für die NATO mit Bestimmungshafen Bordeaux. Mitten im Dezember geht es in Begleitung von Eisbrechern den Sankt-Lorenz-Strom hinunter. Schließlich erreicht das Schiff das offene Meer, den Nordatlantik. Kurz hinter Neufundland geht es los.
Dann erwischte es uns. Aber richtig. Schlechtes Wetter waren wir gewohnt. Aber wir merkten schon, diesmal wird's haarig. Das Schiff torkelte wie ein angeschlagener Boxer in der See, steckte harte Schläge ein, zitterte in seinen Verbänden, tauchte wieder ab in ein Wellental. Tonnen von Wasser rollten über Deck. Das Schiff richtete sich zitternd wieder auf und wir merkten schon an den Bewegungen des Schiffes, diesmal wird es richtig schlimm. Wir hatten alle schon Ölzeug angezogen, wir Seeleute, wir Matrosen, in Erwartung, dass da irgendetwas jetzt passierte und wir dann an Deck mussten. Wir hatten die Blenden vor die Bullaugen geschraubt. Das sind noch zusätzliche, Metallklappen, die man davor schrauben kann, falls ein Bullauge eingeschlagen wird. Und harten Nuder Dinge, die da kommen sollten. Und wie das immer so ist, abends um 7, also in der Dunkelheit, hätte ja auch am Tag passieren können, ging ein fürchterlicher Schlag durchs Schiff. Die Maschinen blieben stehen und es wurde schlagartig dunkel.
Nichts, aber auch wirklich nichts funktioniert mehr auf dem Diesel-Elektroschiff. Auch der Kontakt zur Brücke ist abgebrochen. Und weiter um die Männer herum das Wüten der Naturgewalten.
Nur das Heulen, Pfeifen, Jaulen, Brüllen des Sturms in den Masten, in den Banden, in den Aufbauten. Ohrenbetäubende Kakophonie.
Jürgen Schwandt gelangt durch die Kombüse hinten aufs Bootsdeck. Über Strecktaue, die über die Luken gespannt sind, will er sich Richtung Mittschiffs zur Brücke weiterhangeln. Die See steht im Blick.
Aber trotzdem erwischte mich noch ein Brecher. Ich hing waagerecht an dem Strecktau. Das zieht einem die Klamotten aus. Völlig durchnässt erreichte ich die Brücke und dann sah ich die Bescherung.
Ein Anblick der Verwüstung.
Da war ein Riesenloch. Vorkante Brücke in das Eisenschott gehauen. Die Holzverkleidungen waren von den Decken gerissen. Die Zwischenwände zum Funkraum, zur Kartenbude, waren weggedrückt. Holzsplitter, Metallteile, Schalltafel, Menschen, alles wurde durcheinander gewirbelt. Durch die Wucht des Wassers drückte eine Ruderhaustür auf. Ein Leichtmatrose, der auf Ausguck war, auf Wache war, da war ja nichts auszugucken, wurde rausgespült und konnte sich noch soeben an der Halterung des Peilkompasses festhalten. Sonst wäre er weg gewesen, den hätten wir auch nie wieder gekriegt.
Notdürftig versorgen die noch unverletzt gebliebenen Matrosen die teils schwer verwundeten Kameraden, während das Wasser sich durch zerborstene Fenster weiter seinen Weg ins Innere des Schiffes sucht. Mehr als das können die Matrosen nicht tun. Die Lenzpumpen sind ausgefallen, die Franziska Sartori navigationsunfähig. Es bleibt nur eins, abwarten.
Das war das Schlimmste an der Situation. Verurteilt zur Passivität. Wenn irgendeine Krise auftritt auf See, irgendetwas kann man immer machen. Kann dagegen wirken. Egal, ob die Ladung verrutscht oder was auch immer. Aber in dem Fall war wirklich nichts zu tun. Die See hat russisches Roulette mit uns gespielt.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute mit Seefahrtserinnerungen des Kapitän Jürgen Schwandt. Er ist am vergangenen Montag im Alter von 88 Jahren gestorben. Sein Leben hat er dem Ankerherz Verlag erzählt. Sturmwarnung heißt das Buch. Aus dem Hörbuch zitieren wir in dieser Sendung. In der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember treibt die Franziska Sartori weiterhin navigationsunfähig durch die wütende See. Haushohe Wellen treiben ihr zerstörerisches und tödliches Spiel mit dem Schiff und seiner Besatzung.
Und mit jeder See, die über das Schiff hinwegrollte, habe ich nur gedacht, so, das war's. Angst im herkömmlichen Sinne habe ich nicht gehabt. Ich hatte eigentlich abgeschlossen. Eine Art Fatalismus.
Doch dann, weit nach Mitternacht, das Unerwartete.
Das heißt, gegen 2-3 Uhr nachts hörte mit einmal schlagartig die Kakophonie des Windes auf. Es wurde windstill. Die Stille trat richtig in den Ohren weh. Wir waren im Auge des Orkans im Zentrum.
Etwa eine halbe Stunde dauert die unheilvolle Stille.
Und dann begann der Höllentanz von neuem.
Bis zum Morgen, so gegen 7 Uhr, durchleiden die Matrosen weiter Todesängste. Doch sie überleben. Dann beginnt der Wind böig zu werden.
Das heißt, er blies nicht mehr gleichmäßig in einer Stärke, sondern in Böen. Und das ist immer ein Zeichen für eine Wetterbesserung.
Etwa 2 Stunden später, gegen 9 Uhr, ist der Wind immerhin so weit abgeflaut, dass er zwischen 8 und 10 Windstärken erreicht. Die Seeleute beginnen mit den Aufräumarbeiten und finden eine Möglichkeit, die Rettung verspricht.
Die Funkbude war abgesoffen. Wir hatten aber noch einen Rettungsbootsender oben in der Funkbude. Das heißt, ein schwimmfähiger, signalgelb angestrichener Metallkasten, auf dem man außen eine Kurbel steckte. Drin war ein Dynamo, mit dem man dann Strom erzeugte. Wir brachten eine Notantenne aus. Ja, und dann haben wir gedreht an der Kurbel. Der Sender konnte weder Schiffsnamen noch Position durchgeben. Das war nicht vorgesehen, keine Morse-Taste. Aber er gab ein SOS-Signal auf der Frequenz, auf der Seenotrettungsfrequenz und einen langen Peilton. Wenn dann ein Schiff halbwegs in der Nähe war, konnte er das Signal auffangen und an dem Peilton entlang mit dem Funkpeiler auf uns zuhalten.
Die Besatzung der Franziska Sartori hat Glück. Der amerikanische Truppentransporter Blue Jacket, der auf dem Weg nach Bremerhaven ist, fängt das Notsignal auf. In einem waghalsigen Manöver geht das Schiff längsseits, gibt dem Frachter Windschutz und kommt den Matrosen zu Hilfe. Unter Deck werkeln unterdessen die Techniker weiter daran, die Fahrtüchtigkeit der Franziska Sartori irgendwie wiederherzustellen.
Dann hatten die Schiffsingenieure soweit alles abgeklemmt. Wir hatten ja auch Angst, dass uns die Munition durch die Kabelbrände mit Luke 1 um die Ohren flog, dass die Maschinen wieder liefen und die Schraube drehte. Allerdings noch mit Notruder nahmen wir dann langsam wieder Fahrt auf.
Ohne Navigationsinstrumente fährt die Franziska Sartori zunächst dem amerikanischen Truppentransporter hinterher, um die Azoren anzulaufen. Als das Schiff wegen anderer drohender Unwetter auch dort keinen Schutz finden kann, geht es weiter einem portugiesischen Tanker hinterher in Richtung Lissabon.
Und das Schiff schaukelte noch mächtig, denn die hohe See, die Dünung war ja weiterhin da. Wir legten uns also immer noch so mit 30 Grad. Die Schlagseite, also von einer Seite zur anderen, rollte das Schiff. Das ging noch 8 Tage so.
An einem Freitagabend läuft die Franziska Sartori endlich den Hafen von Lissabon an. Erleichterung setzt ein. Der Höllenritt ist vorbei.
Wir schafften die Verletzten an Land und nahmen so viel Vorschuss auf, wie wir irgend kriegen konnten. Escudos war damals die Währung, die brachte der Agent an Bord. Ich habe eine ganze Monatsreihe Vorschuss aufgenommen. Ja, und dann ging es an Land. Und dann ging es rund.
Gefeiert wird natürlich standesgemäß in einem Bordell. Keiner weiß genau, wie viel Alkohol bei dieser zweifelsfrei orgiastischen Party tatsächlich fließt. Später wird Kapitän Schwant oft gefragt werden, ob er nach den Erlebnissen auf der Franziska Sartori jemals darüber nachgedacht habe, die Seefahrt aufzugeben. Für ihn allerdings keine Option.
Das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Daran habe ich keinen Gedanken verschwendet und bin mit diesem Schiff dann wieder in den Nordatlantik raus. Hallo Neptun, da bin ich wieder.
Und da geht es weiter um Kapitän Jürgen Schwant, an den wir in diesem Hafenkonzert erinnern. Jürgen Schwant ist am vergangenen Montag nach langer Krankheit gestorben. Er selbst hat sein Leben erzählt. Das Buch und das Hörbuch dazu sind im Ankerherz Verlag erschienen. Und unter anderem erfahren Sie in dieser Stunde, wer Tripper Willi und Fischauge sind. Gleich gibt's aber erstmal haarsträubende Tipps gegen Seekrankheit. Ich bin Jan Wulff, moin nochmal. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier, und so rau die See oft war auf den unzähligen Fahrten, die Jürgen Schwant als junger Matrose in den 50er Jahren bestritt, so ruppig war auch oft der Umgang an Bord. Das galt für die Seeleute untereinander, aber auch für die Schiffsgäste.
Wir hatten in der Regel Auswanderer mit, die ihr ganzes Hab und Gut im Laderaum hatten. Und 12 durften wir mitnehmen. Ab 13 war ein Schiffsarzt vorgeschrieben. Und den wollten die Reedereien natürlich sparen. Ja, wie sie an allem sparen, immer sparen. Aber wir hatten ja auch noch eine Lotsenkammer und ein Hospital, die leer standen. Da wurden dann auch jeweils noch 2 untergebracht, sodass wir dann mit 16 Passagieren statt mit 12 fuhren. Nach 3 Tagen hatten die Langeweile und standen uns unter den Füßen rum und lockerten uns mit, nach unserer Ansicht, idiotischen Fragen. Hat sich aber immer sehr schnell erledigt. Wenn wir Landsend dann in den Atlantik kamen, die Nase hinaussteckten in die lange Dünung, dann wurden die ja langsam bleich, es wurde ihnen übel. Die widerstandsfähigsten fragten uns Seeleute dann, was es wohl für ein Mittel gegen Seekrankheit geben könnte. Den haben wir geantwortet, ganz ernsthaft: Geht doch mal zum Koch, lasst euch einen Würfel fetten Specks geben, bindet darum einen Zwirnsfaden, etwa 1 Meter lang, schluckt das Stück Speck runter und holt es an dem Zwirnsfaden ganz langsam wieder hoch. Schwuppdiwupp war der Nächste am Kotzen und verschwand, und dann hatten wir 3 Wochen Ruhe auf dem Atlantik. Dann kam sie bleich und übel riechend nachher auf den St. Lorenz wieder hoch und merklich stiller geworden.
Ein vermeintliches Mittel gegen Seekrankheit, das sie nicht ausprobieren sollten. Aber so hart sich die Matrosen von damals zeigten, auch in ihnen schlummerte ein weicher Kern mit einem Hang zum Aberglauben.
Das blieb gar nicht aus. Früher war es so, dass es grundsätzlich nicht möglich war, an einem Freitag auszulaufen. In der Segelschifffahrtzeit. Ein Kapitän, der das gewagt hätte, hätte morgens ohne Mannschaft dagestanden, die wären desertiert. Eine Reise, die an einem Freitag angetreten wurde, stand unter einem unglücklichen Stern. Und irgendwas passierte dann auch. Das passierte auch auf anderen Reisen, aber das war dann die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und deswegen ging das einfach nicht. Ganz schlimm war natürlich Freitag, der 13. Da blieb man am besten in der Koje und ging gar nicht an Deck. Jeder Seemann hatte ja auch ein Amulett oder eine Halskette von seiner Liebsten, an der sich bei schlechtem Wetter ja seelisch festhielt. Das hilft einem schon über schwierige Zeiten hinweg, über schwierige Stunden. Ich hatte auch ein Amulett und ich habe mir auch ein Glücksdrachen auf den Arm tätowieren lassen, auf den rechten Unterarm. Und der hat bis heute mir Glück gebracht. Ich lebe ja schließlich immer noch. Ich habe alles überlebt. Stürme, Orkane, Rotlichtviertel, Haifischattacken, Tornados. Ja, und ich hoffe, die AfD überlebe ich auch noch und die MPD. Auch da wird mir der Drachen helfen.
Nach den wilden Jahren als einfacher Matrose hat Jürgen Schwandt Anfang der 60er inzwischen genug Geld angespart, um sich um seine weitere Ausbildung zu kümmern. An der Hamburger Seefahrtsschule tritt er ein Studium zum Patent Große Fahrt A5 an. Nebenbei wird gearbeitet.
Ich habe dann in den Semesterferien auf der norddeutschen Affinerie, heute Arubis, als zweiter Ofenmann gearbeitet. Hab auch Geld von der Reederei aufgenommen noch, um diese anderthalb Jahre leben zu können. Musste mich verpflichten, dann noch weiter in diesem Fahrtgebiet zu fahren, ein Jahr. Hab dann Patent gemacht und bin dann als dritter Offizier wieder eingestiegen. Auf diversen Schiffen dieser Reederei, da ist man dann im Angestelltenverhältnis und die Reederei bestimmt, auf welches Schiff man dann geht. Ich habe nur eine Reise als dritter Offizier gemacht, wurde dann gleich zweiter. 2 Jahre gefahren, nun wurde man damals bei der Seefahrt sehr schnell was. Ich sagte schon, die Reeder haben Schiffe gebaut ohne Ende und suchten händeringend Personal. Die liefen durch die Gänge der Seefahrtsschule und versuchten, Leute anzuheuern, anzumustern, für ihre Reederei zu gewinnen mit Versprechungen über tarifliche Bezahlung und weiß der Teufel. Man wurde also sehr schnell etwas. Ich habe dann noch 3 Jahre als erster Offizier gefahren. 62 habe ich A6 gemacht, habe noch 3 Jahre, ja 62, 4 Jahre, als erster Offizier gefahren und wurde dann 1966 Kapitän. Ich werde dann ja auch mal wieder gefragt hin und wieder, was das für ein Gefühl ist. Und das war also ja schon gut, schön. Ich war ein wenig stolz, aber ich fühlte mich der Sache auch durchaus gewachsen. Ich hatte nun alles an Schiffen gefahren, ja, was schwimmen konnte, Segelschiffe, Kymos, Tanker, reine Frachtschiffe, Frachtpassagierschiffe, kombinierte und genug Erfahrung gesammelt, um sehr selbstsicher an diese Aufgabe heranzugehen. Vor allem kam mir natürlich zugute im Gegensatz zu der heutigen Laufbahn, dass ich von der Pike auf angefangen bin und genau wusste, was ich von meinen Männern verlangen konnte und was nicht.
Harte Kerle waren das, mit denen Jürgen Schwandt an Bord der Schiffe, auf denen er fuhr, so manchen Sturm und Orkan trotzte. Männer, die allerdings auch nicht ganz frei von gewöhnungsbedürftigen Charakterzügen waren. So wie zum Beispiel der Matrose, den alle nur Fischauge nannten.
Der aß grundsätzlich kein Fisch. Früher war es ja so, dass es gab keine Kühlmöglichkeiten an Bord der Schiffe. Und wenn an Bord jemand verstarb, durch einen Unfall auch zu Tode kam, konnte man ihn nicht aufbewahren. In der Hitze, in den Tropen, der wurde eingenäht in eine Persenning und außenbords gefiert mit einer kleinen Zeremonie. Heute nicht mehr möglich, der muss in Kühlraum und im nächsten Hafen der Pathologie vorgeführt werden. Nun gut, und Fischauge aß grundsätzlich kein Fisch, weil er behauptete, dass der Fisch eventuell an seinem Kumpel Hein oder Fiete rumgeknabbert hätte und sich von dem ernährt hätte. Also wollte er keinen Fisch essen. Seltsame Typen waren da schon.
Und zu ihnen gehörte auch Tripper Willi.
Das war ein Koch. Den erwischte es jede zweite Reise. Kam mal wieder verschämt auf die Brücke und beichtete. Das war damals relativ einfach noch zu heilen. Heute auch kompliziert geworden. Die Erreger sind weitestgehend resistent. Aber damals konnte man das mit 2x400.000 Einheiten Penicillin heilen. Gut, als zweiter Offizier war ich Medizinmann. Wir hatten natürlich auch eine Ausbildung am Hafenkrankenhaus. Und das ist so die Aufgabenverteilung an Bord. Der zweite macht immer den Doktor. So, wenn Willi dann wieder aufkreuzte, das erste Mal war ich ja noch human. Das Schiff schaukelt ja und der kam dann oben ins Gartenhaus, wo die Apotheke war. Dann kochte ich die Spritze aus, da gab's noch keine Einmalspritzen. Zog 400.000 Einheiten Penicillin auf. Er musste sich an die Wand stellen, mit den Händen abstützen, Hose runterlassen. Und man spritzte, so habe ich das gelernt, in den äußeren Quadranten einer Pobacke. So, da habe ich gewartet, Spielbein, Standbein, Spielbein, Standbein und dann ins Spielbein. Das heißt, der Gesäßmuskel war gelockert. Wenn der nach zwei Reisen wieder ankam, da war dann meine Geduld zu Ende. Dann habe ich die dickste Kanüle genommen, die ich finden konnte, habe ihn wieder an die Wand gestellt, Standbein, Spielbein, Standbein, Spielbein und hinein in das Standbein, in den angespannten Gesäßmuskel. Ein Schrei, ein unterdrückter, aber das konnte er nicht ganz vermeiden. Und dann hinkte er von dannen. Der hat noch zwei Tage gehumpelt, sehr zum Vergnügen der Seeleute. Die grinsten dann bloß und sagten, na, du warst wohl wieder beim Zweiten. Ja, das war Tripper Willi.
Spitznamen waren weit verbreitet auf den Schiffen. Und klar, es war meist nicht so, dass sich die Seeleute diesen Namen selbst aussuchten. So wie auch der Mann, den sie Missing Link nannten. Und das nicht von ungefähr.
Mit Missing Link bezeichnet man ja das fehlende Glied, das wissenschaftlich noch nicht nachgewiesene zwischen Affen und Menschen. Das war ein Heizer mit, ja, einem runden, kahlgeschorenen Kugelkopf, ein Stier von einem Kerl, aber ein bisschen, ja, einfach gestrickt, der Junge. So, und wenn ihn die Matrosen Missing Link riefen, der Spitzname kam ihm natürlich zu Ohren, sie selbst haben ihn so nicht gerufen, sie haben ihn bei seinem Namen gerufen, aber der Spitzname kam ihm zu Ohren. Und dann fragte er nach. Die Seeleute stotterten rum. Die wollten ja noch nichts vor die Schnauze haben. Aber er ließ nicht locker, er insistierte. Und dann haben sie sich rausgeredet. Missing Link, also das wäre nun ein Messingkopf. Das hat er geglaubt. Und das war auch mal gut so. Denn wenn sie ihm das übersetzt hätten, so schnell hätten die gar nicht auf den nächsten Mast klettern können, wie der sie zu fassen gekriegt hätte.
The Missing Link. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier heute mit Seefahrtserinnerungen des Kapitän Jürgen Schwandt. Mehr als 20 Jahre ist Kapitän Jürgen Schwandt auf den Ozeanen dieser Welt unterwegs gewesen. Erst als er 1971 seine Frau Gerlinde heiratete, wurde er sesshaft.
Ich bin dann beim Wasserzolldienst angefangen. Habe ich mich furchtbar schwer getan. Jeder Seemann tut sich schwer, die ersten zwei Jahre. Ich hatte immer meinen Seesack gepackt und das Seefahrtsbuch oben auf in der Schublade. Aber nachher ging das. Ich hatte einen Job, der immer noch mit der Seefahrt zu tun hatte. Wir waren alles ehemalige Seeleute, trugen blaue Uniformen. Und wenn wir ablegten mit dem Zollkreuzer, dann ja, war die Oberfinanzdirektion weit weg. Gut so.
Bis zum Leiter des Hauptzollamtes steigt er auf, lebt glücklich mit seiner Frau in der Nähe von Hamburg. Doch die Sehnsucht nach der See bleibt sein ständiger Begleiter.
Ich bin oft gefragt worden, wird es nicht langweilig? 3 Wochen auf See, ringsum nur Wasser. Das wird nie langweilig, nie. Die See ist ständig anders, verändert ihr Gesicht. Sie ist mal grün, sie ist mal blau, sie ist mal bleigrau. Sie ist, ja, bewegt. Mal glitzert die Sonne in vielen kleinen Wellen bei schwachem Wind. Bei Sturm tobt sie, die Gischt bricht von den Wellenkämmen. Dramatische Wolkenformationen jagen über den Himmel. Ich kann heute noch tagelang auf die See gucken, ohne einen klaren Gedanken zu fassen. Das wird nie langweilig, nie.
Kapitän Jürgen Schwandt ist seit jeher ein Kämpfer gegen Ausgrenzung und Rassismus. Die vielen Auseinandersetzungen, die er als Jugendlicher mit seinem nationalsozialistisch gesinnten Vater führte, machten ihn dazu. Und natürlich die Erfahrungen, die er an Bord der unzähligen Schiffe sammelte.
Ich kenne keinerlei Vorurteile gegen Menschen jeglicher Couleur. Das habe ich früh gelernt bei der Seefahrt, unabhängig von Nationalität, von Religion, von Hautfarbe, von Rasse. gibt es überall nette Menschen, nette Kerle und überall gibt es Flachpfeifen. Das ist auch in Deutschland so. Wir als Seeleute sind sehr früh ja rausgekommen. Es gab damals noch keinen Neckermann und ich bin im Ausland auch oft auf Feindseligkeit gestoßen. Alle Deutsche sind Nazis, alle Deutschen sind Kriegsverbrecher. Das war natürlich eine idiotische Aussage, genauso wie alle Muslime sind Islamisten, alle DDR-Bürger waren Stasi-Mitarbeiter oder IM, alle Asylanten sind kriminell, alle Flüchtlinge sind potenzielle Vergewaltiger. Absoluter Mist. Guckt euch den einzelnen Menschen an, geht auf ihn zu, redet mit ihm, nehmt Kontakt auf. Es gibt sehr, sehr viele nette Menschen darunter. Schon früh sind Seeleute eigentlich, waren wie immer schon, oder ich bin sehr früh geworden, ja auch Kosmopolit. Ich betrachte mich als Weltbürger, vielleicht noch als Europäer. Und ich habe manchmal Probleme, mich als Deutscher zu fühlen, wenn ich sehe, was heute wieder passiert, wenn Flüchtlingsheime brennen, wenn Flüchtlinge zusammengeschlagen werden, wenn Kinder angepöbelt werden. Dafür schäme ich mich. Dann schäme ich mich, ein Deutscher zu sein. Das sage ich ganz deutlich.
Wo es galt, sich gegen rechte Tendenzen zu positionieren und Stellung zu beziehen, war Kapitän Jürgen Schwandt stets zur Stelle. Und er tat dies nicht nur im Privaten, sondern auch öffentlich, unbeirrt aller Anfeindungen von rechts. Sei es als Kolumnist in der Hamburger Morgenpost, im Kulturjournal des NDR Fernsehens und nicht zuletzt im Internet, auf der Seite des Ankerherz Verlages, dem er eng verbunden war, und auf seiner Facebook-Seite, die auch heute noch, viele Jahre nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit, mehr als 150.000 Fans zählt. Seit 2016 hat sich Jürgen Schwandt krankheitsbedingt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seinem Leben und seinem Schaffen aber ist ein Denkmal gesetzt worden. Sturmwarnung, das aufregende Leben des Kapitäns Jürgen Schwandt auf See und in den Häfen heißt seine Biografie, die von Stefan Krücken aufgezeichnet wurde. Das Buch ist im Ankerherz Verlag erschienen, genauso wie das dazugehörige Hörbuch. Darauf die Geschichten, die Sie heute von Kapitän Schwandt hörten, und noch viele, viele mehr. Aufgenommen übrigens von dem preisgekrönten Hörbuchproduzenten Thomas Böhm. Jürgen Schwandt. Wir haben an den Kapitän und Kolumnisten erinnert, an den Mann, der nie müde wurde, gegen Hass und Rassismus aufzustehen. Jürgen Schwandt ist am vergangenen Montag in der Nähe von Hamburg im Alter von 88 Jahren gestorben.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Schiffsüberwachung, das ist unser Thema in der kommenden Woche, denn genau das ist die Aufgabe von gleich zwei beeindruckenden technischen Einrichtungen hier bei uns in Hamburg. Dabei geht es zum einen um Sicherheit auf See und in der deutschen Bucht, aber auch um Fragen einer klimafreundlichen Schifffahrt. So werden zum Beispiel im Fleet Operations Center von AIDA Cruises die Kursrouten für die Schiffe unter Berücksichtigung von Wetter, Wind und Strömung berechnet und mit den Kapitänen abgestimmt. Ziel dabei ist es, so viel Treibstoff wie möglich zu sparen. Senior Manager Nautical Operations ist Adrian Graf Domaschke. Er erklärt, wie das gesamte System bei Carnival organisiert ist.
In unserer Carnival Corporation gibt es zwei Fleet Operations Center, eins in Miami und eins hier in der schönen Stadt Hamburg. Und wir hier in Hamburg sind verantwortlich und der Ansprechpartner für die europäischen Schiffe, also die Schiffe der europäischen Reedereien. Darunter ist dann AIDA, Costa, P&O Cruises und Cunard, was insgesamt 31 Schiffe sind, die wir hier im Blick haben und der Ansprechpartner sind.
Adrian Graf Domaschke vom Fleet Operation Center in der Hafen City. Wir waren dort zu Gast und nicht nur das, denn wir haben auch das Hamburg Vessel Coordination Center im Hamburger Hafen besucht. Wer dort arbeitet, was genau dort passiert und wofür das alles gut ist, dazu mehr im Hamburger Hafenkonzert am kommenden Sonntag. Ich bin Jan Wulff, tschüss für heute vom Hamburger Hafenkonzert.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.